Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Schönen guten Morgen. So, geht doch. Ja, ich weiß, es ist gerade die Zeit der Grillabende und der Partys und dann ist man morgens immer noch so ein bisschen müde, wenn man nachts lange bei dem schönen Wetter draußen gesessen hat. Ne? Kennen wir doch auch gerade. Und trotzdem ist es total schön, hier zu sein, oder? Weil ich freue mich immer drauf, weil das ist so ein positives Alternativprogramm. Ja, wir haben gestern Abend auf einer Feier gesessen und das war total schön bei Freunden. Haben ihren Geburtstag gefeiert. Und wie es dann so ist, an irgendeinem Moment kommt dann das Thema Politik auf den Tisch und Weltgeschehen und was überhaupt alles gerade schlimm ist und schwierig ist. Und das ist es ja auch. Und wo ich dann aber immer denke, ja, wir haben zum Glück etwas, was uns aus diesem ganzen Negativen so rauszieht. Ne? Und wir haben eine Orientierung, wir haben jemanden, der unser Leben bereichert, wenn wir uns darauf einlassen. Und das tut immer so total gut, zu wissen, wir sind in diesem ganzen Elend nicht alleine und ja, wir haben Möglichkeiten, da uns auch durchhelfen zu lassen. Und wir haben eine positive Perspektive. So, wir Deutschen sind total schlecht da drin, das Positive hervorzuheben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? So, wir können alles richtig schön schlecht reden, da sind wir super drin. Aber mal zu sagen, ey, was ist eigentlich letzte Woche gut gelaufen, was hat mich gefreut, was hat Spaß gemacht, da fangen wir an zu überlegen, ne? Was war letzte Woche? So, ja, genau. Hey, aber wir sind hier und wir sind nicht alleine hier, sondern wir haben heute auch ganz viele Gäste. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben aber auch zwei ganz besondere Gäste heute und zwar weit hergereist, aber grundsätzlich aus Spanien. Ja, René und Melissa, steht mal kurz auf. Es ist total schön, dass ihr da seid. Genau, die beiden sind mittlerweile seit mehreren Jahren als Missionare in Spanien unterwegs, aus unserer Gemeinde mal in die weite Welt gereist und sie werden uns heute ein bisschen mit reinnehmen, was sie da so erlebt haben, was auch Allianzmission ist, ja, so Organisation, die unterstützt überhaupt euch dahin gebracht zu haben, wo ihr gerade seid. Und René wird predigen heute, freue ich mich sehr drauf. Also wir haben es jetzt so ein bisschen so zweigeteilt. Ne? Zum einen möchten wir ein bisschen mehr hören, was eigentlich Allianzmission ist, was euch gerade so bewegt, wie ihr oder wo ihr gerade in Spanien seid. Weil wir festgestellt haben, also René ist vor langer Zeit hier mit in der Gemeindegründung gewesen. Das ist schon wirklich lange Zeit, 15 Jahre, ne? Davon, ja, krass. So, und von daher sitzen aber noch ganz viele Menschen, die euch gar nicht mehr so kennen, ne? Und auch gar nicht so mit, vielleicht mit Missionen und so anfangen können. Von daher haben wir gedacht, du erzählst heute ein bisschen mehr über das Grundsätzliche. Und ja, wenn ihr mehr von den beiden wissen wollt, dann könnt ihr auf andere Art und Weise in den Kontakt treten. Von daher, leg mal los vor uns.
Ja, danke schön. Ja, wir waren vor vielen Jahren hier. Und dann wurden wir ausgesendet von der Gemeinde nach Melle und haben dort in Bruchmühlen nochmal eine Gemeinde gegründet. Und ich glaube, die Gemeinde hier hat schnell gemerkt, wenn wir sie nur in ein anderes Bundesland schicken, kommen die immer wieder. Also haben sie uns dann nach Spanien ausgesendet. Und jetzt sind wir nicht mehr so häufig hier. Aber nichtsdestotrotz ist es schön. Es macht Spaß, hier zu sein. Wir sind Teil der Allianzmission. Die Allianzmission ist sozusagen der Ehepartner des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Denn der Missionsauftrag, so wie man ihn auch lesen und verstehen kann, der ist ziemlich schwer für eine einzelne Gemeinde durchzuführen. Und so gibt es eine Gesellschaft, die den Gemeinden hilft, das zu tun. Und in unserem Fall ist das die Allianzmission. Es gibt noch viele andere gute, vielleicht sogar noch bessere. Wir sind nun mal in der Allianzmission. Die Allianzmission arbeitet weltweit. Weltweit in 35 Ländern plus X, die wir hier nicht nennen können, weil man es nicht wissen soll. Es sind viele Mitarbeiter, darunter ganz viele Jugendliche, die ein FSJ machen. Ich finde das so schön wertschätzend, dass die mit reingezählt werden, weil es ja ein wichtiger Teil ist von Gemeindeleben und Mission, also Gemeinde und Mission. Also wenn hier mal der eine oder andere Jugendliche sitzt, für den das mal interessant sein könnte, es gibt eine Menge tolle Möglichkeiten überall in der Welt. Und das, was wahrscheinlich fast jede Missionsgesellschaft macht, das sind so die klassischen Sachen, Bildungsprojekte, theologische Ausbildung, Gemeindegründung. Ich meine, das erwartet man ja. Armutsbekämpfung und Gesundheitsprojekte auch. Jetzt fängt es an, so ein bisschen interessant zu werden. Das hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren auch entwickelt. Das ist Business for Transformation. Das sind keine Gemeindegründer, das sind Firmengründer, die woanders hingehen, um Menschen eine Perspektive zu geben. Da gibt es Leute, die arbeiten in Nairobi im Rotlichtviertel und versuchen, den Frauen zu helfen, indem sie eine eigene Firma gründen können, um aus ihrer Spirale des rauszukommen. Dann gibt es internationale Arbeit in Deutschland, was einen Wahnsinnsaufwind genommen hat in den letzten 10 Jahren, was ihr euch vorstellen könnt, mit der Flüchtlingswelle und allen verschiedene Nationen, die nach Deutschland gekommen sind, und relativ neu, auch schon ein paar Jahre jetzt, aber noch nicht so in der Wahrnehmung, ist die digitale Mission oder Gaming und Mission und Mission in Return. Die ersten zwei lasse ich jetzt gerade mal raus, da verstehe ich eh nichts von, ich weiß nur, wo der An- und Ausknopf von meinem Computer ist, aber Missions in Return, das ist eine spannende Sache. Bisher hat man ja über Missionen immer nur nachgedacht, naja, die reichen Länder schicken Missionare nach Afrika. So war das. Mittlerweile läuft das auch andersrum. Im Moment sind 6 Kenianer in der Vorbereitung, um im Herbst hier nach Deutschland zu kommen, um Afrikaner zu erreichen. Total klasse, da gibt es eine Zusammenarbeit mit einer mega großen Gemeinde in Nairobi. Super interessant, aber das läuft unter der Allianzmission, denn wie sollen Afrikaner das Leben hier finanzieren können? Da könnt ihr euch vorstellen, dass das sehr schwer ist. Deswegen ist das eine der Sachen, die sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben. Gaming und Mission, Digital Light Mission, das überspringe ich jetzt mal, das sind Sachen, da habe ich keine Ahnung von, ist aber bestimmt gut. Ja, wenn jemand sich von euch damit auseinandersetzt, da gibt es super tolle Sachen, Weltkonferenzen zum Thema, wie man Menschen im Netz erreicht. Da ist die Allianzmission ganz vorne mit dabei. Also wer sich da auskennt, herzliche Einladung, da mal zu gucken. Eine Sache, ich habe eins übersprungen oder ist weg. Was ich total interessant finde, bei Hudson-Taylor war das noch neu, dass Menschen in die Mission gehen konnten, die keine Theologen waren oder Krankenschwestern. Mittlerweile ist das gang und gäbe. Also wenn du auch mal eine Auszeit machen möchtest, in einer unserer anderen Gemeindegründungen war mal jemand, der als Bauingenieur noch mal eine Weile ins Ausland gegangen ist mit der Allianzmission. Er hat gesagt, ich habe die Faxen dicke hier, ich helfe jetzt mal. Und er war schon in Brasilien und Japan und so. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, auch für jemanden, der jetzt nicht in diesen klassischen Missionsberufen ist. Auch für die Jugendlichen. Von alt bis jung ist alles dabei. Also herzliche Einladung, dem mal nachzugehen, auch Gott ruhig mal zu fragen, ist für mich mal für eine Zeit was dran. Bei der Allianzmission gäbe es Möglichkeiten dafür. Eine Sache, die recht neu ist und die nicht ganz so bekannt ist, ist der Injil-Fonds. Injil heißt, ist arabisch und heißt Evangelium. Der ist gegründet worden, um Menschen zu unterstützen, die jetzt nicht so wie ich hier vorne stehen können und über Allianzmissionen reden. Ich nenne euch ein Beispiel von Paul. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, das wisst ihr schon. Der ist mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Europa gekommen. Das Interessante an Paul ist, dass er vorher eine kleine Geschichte hat. Der hat in einem Staat im Nahen Osten 7 Jahre im Gefängnis gesessen, weil er ein Al-Qaida-Kämpfer war. Und die haben ja mit dem Assad-Regime eine ganze Weile miteinander kooperiert und zusammengearbeitet. Und irgendwann wurde dem Assad-Regime das zu bunt und dann haben sie alle Kontaktleute, die sie bekommen haben, dann einkassiert und in diese dunklen Kerker gesteckt. Der hat 1 Jahr im Gefängnis, in einer Gefängniszelle ohne Licht gesessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist unglaublich, was Menschen antun. Und er erzählt, dass man am Ende dieses Jahres, du weißt nicht mal mehr den Namen deiner Mutter. Also du wirst wirklich verrückt. Und dann ist er wieder freigelassen worden und recht schnell war er wieder im Gefängnis, noch 6 weitere Jahre. Übrigens mit heutigen Ministern des neuen syrischen Regimes, die saßen mit ihm. Aber was interessant ist, er hatte im Gefängnis immer wieder den gleichen Traum. Und zwar, wenn er eingeschlafen ist, hat er ein Gebäude mit einem Kreuz gesehen, was ja furchtbar ist für einen Al-Qaida-Kämpfer. Übrigens, seine Brüder haben sich besser entschieden. Die sind nicht zur Al-Qaida gegangen. Einer ist beim Islamischen Staat gewesen und einer bei der Hamas. Also das war eine interessante Familie. Wie auch immer, der hat in diesem Traum ein Gebäude mit einem Kreuz gesehen. Und wenn er dann durch die Eingangstür gegangen ist, war da ein Riesenraum nochmal mit einem Kreuz. Und das war natürlich furchtbar für so jemanden. Und als er dann nach Deutschland kam, im Flüchtlingsheim geht er in sein neues Zimmer, macht die Gardinen auf, guckt raus und sieht ein Gebäude mit einem Kreuz, das er sehr gut kannte. Nicht, weil er schon drin war, weil er es immer wieder gesehen hat im Traum. Ist er rausgegangen, in das Gebäude rein und sieht den Raum mit dem Kreuz, den er aus dem Traum kennt. Ist das nicht faszinierend? Ein radikaler Muslim kommt zum Glauben, gibt sein Leben Jesus und arbeitet seitdem in Deutschland. Mittlerweile ist er in einem anderen Land, also von Deutschland ausgesendet, über den Injil-Fonds. Der kann natürlich jetzt nicht zu seinen Verwandten gehen und sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich würde gerne einen neuen Beruf nachgehen und so, würdest du mich unterstützen? Das kommt nicht ganz so gut an bei seinen Brüdern, könnt ihr euch vorstellen. Für solche Leute gibt es den Injil-Fonds und davon gibt es einige in der Pipeline. Es ist so schade, dass ihr die nicht treffen könnt. Das sind so tolle Leute. Der hat uns vor kurzem, ich fange an zu erzählen, vergiss das, können wir nachher beim Kaffee erzählen. Also Injil-Fonds ist gut, ja, ist toll. Falls ihr sowas unterstützen wollt, fragt mal Jesus, total klasse. Da sind Leute, die gehen nicht in Spanien an den Strand, hängen sich in die Hängematte und trinken Sangria, ja, wie andere Missionare, das manchmal von denen, na, vergesst es. Nein, machen wir auch nicht. Ich wollte euch noch erzählen, wo wir sind. Wir sind in Südspanien, Andalusien, am Strand, genau, am Skigebiet. Hier, da könnt ihr sehen. Ich habe dem Thomas immer gesagt, wenn du anrufen willst, bitte nach 2, weil dann ist die Sonne so weitergezogen, dass ich aus meiner Hängematte muss und dann ist ungefähr das Sangria fertig. Aber ruf vor 3 an, weil dann fängt die Siesta an. Stimmt nicht. Das ist unser Gebiet, das ist kein Skigebiet, sondern das sind alles Gewächshäuser. Das kann man sogar aus dem Weltall sehen. Das sind ungefähr 65 Kilometer in der Breite, ein Gewächshaus an dem anderen. Falls ihr mir nicht glaubt, ihr seht rechts so ein bisschen graues Gebiet, ne, in dem Bild. Das ist die Stadt Roquetas, in der im Moment 200.000 Leute wohnen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie riesig das ist, dieses Gebiet. Genau, in dem Gebiet sind wir unheimlich hässlich, also für meine Begriffe, außer dem 10 Meter Strand. Der Rest ist nicht so schön. Ganz in der Nähe von uns ist die Tavernaswüste, also sehr trockenes Klima. Europas einzige Halbwüste, da arbeiten wir und unser Ziel ist es, Spanier zu erreichen, eine spanisch sprechende Gemeinde. Wir arbeiten in der deutschen Gemeinde, die es in Roquetas gibt, von deutschen Überwinterern und wollen dort etwas gründen. Da sind wir in einem kleinen Team von Leuten der Allianzmission und arbeiten zusammen. Was sich da anbietet, sind natürlich Strandspiele, eine Olympiade, weil die Jugend unserer FEG Bruchmühlen war vor kurzem da, da haben wir sowas gemacht und Spiele im Park mit den Kindern. Genau, und das sind unsere neuen Gebetskarten. Falls ihr möchtet, könnt ihr euch die nachher da mitnehmen und für uns beten. Es gibt auch Möglichkeiten, einen Gebetsbrief zu abonnieren oder per WhatsApp Gebetsanliegen alle 2 Wochen zu bekommen. Genau, das ist in ganz Kurzform die Allianzmission und unsere Arbeit in Spanien.
Was ist gerade euer größtes Gebetsanliegen? Okay, welche 45 wichtigsten Gebetsanliegen?
Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste? Ja, unsere Familie. Also es geht nicht allen so gut in der Familie. Ein Kind wohnt in Deutschland im Moment und es geht ihm schlecht.
Ja. Okay. Und aus der Arbeit vor Ort?
Wir haben noch nicht so den Drive, wie ich mir das wünsche und wie ich das auch kenne. Ich würd mir wünschen, dass wir so ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Frucht an der Arbeit sehen.
Ja, wir dürfen ja schon so ein paar Jahre mit euch da unterwegs sein und ich kann mir das immer gar nicht so vorstellen, dass du sagst, ihr seid seit Tag 1 in einer Sprachschule, ja, auch sehr professionell mit allen möglichen Kursen und Prüfungen und trotzdem fällt es euch immer noch schwer, die Einheimischen sprachlich zu erreichen, ne, und besonders für dich auch zu predigen. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie, also das ist total verrückt. Man denkt, okay, du machst jetzt wirklich, wie lange seid ihr da? 3 Jahre?
Bin bald 3 Jahre da.
So knapp 3 Jahre machst du Sprachschule und kommst trotzdem immer noch nicht so an den Punkt. Ne? Ich meine, wer dich kennt, weiß, dass du eben auch so diese Verbindung zu den Menschen brauchst, damit du auch Power hast. Ne? Mhm. So, also ist das auch nochmal so ein Gebetsanliegen. Ja. Wir lassen jetzt mal so ganz entspannt den Eimer rumwandern. Ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen, was jetzt eigentlich Mission bedeutet. Ja, den harten Missionsalltag an sich hast du noch verschwiegen. Ist auch okay. Was ich spannend fand, dass du so drüber weggegangen bist, als du diese Weltkarte gezeigt hast. Da gibt es Länder, da darf keiner wissen, dass wir da sind. Ne? Das finde ich ja besonders. Also das zeigt nochmal, wie gesegnet wir hier in Europa sind, dass wir überhaupt offen darüber sprechen dürfen und überhaupt so eine offene Arbeit. Ja? Aber das scheint auf anderen Stellen der Welt ganz, ganz anders auszusehen. Ne?
Oh ja.
Und ich glaube, das ist auch ein großes Gebetsanliegen. Okay. Jesus, danke für Melissa und René. Danke für ihr Durchhalten und all das, was sie schon auch durchleben und durchleiden mussten. Segne sie in besonderer Weise für das Opfer, was sie bringen. Du hast ihnen aufs Herz gelegt, dass sie da hingehen sollen. Und wir bitten um Segen, um Power, um Ergebnis, um Ruhe und Frieden, Freude, Leichtigkeit. Und wir wissen, dass du es geben kannst und geben wirst. Segne René jetzt auch bei der Predigt. Amen.
Amen. Ja, ich würde gerne für die heutige Predigt euch am liebsten alle einmal in die Luft jagen, damit wir von oben uns etwas angucken können und eine andere Perspektive bekommen. Wir nutzen ja gerne Bibelverse so als so rausgerissen aus dem Kontext und stellen ihn zum Beispiel im WhatsApp-Status oder so, ne? Einen einzigen Bibelvers. Aber es gibt so viele schöne Zusammenhänge auch, wenn wir einen Bibeltext, ein Buch ganz angucken. Ich glaube, dass Gott das auch so wollte, ja, dass das zum Beispiel das Buch Hiob, ja, dass wir nicht nur einen Vers rausnehmen, sondern das ganze Buch uns angucken. Oder die Evangelien, die sind ja nicht einfach nur zufällig so geworden, sondern das ist eine Zusammenstellung, damit wir etwas lernen können. Und ich habe mir heute einen Text ausgesucht aus einem ganz, ganz wichtigen Buch der Bibel, dem Buch Exodus. Das ist auch für die Juden ein ganz interessantes, wichtiges Buch, weil es die Identität des Volkes Gottes erklärt und zeigt, wieso ist etwas so geworden, wie es geworden ist. Also ein ganz wichtiges Buch und da kann man jetzt nicht einen einzigen Vers rausnehmen. Und gleichzeitig zeigt nicht nur ein einziger Bibelvers, sondern so der Zusammenhang, wie relativ unsere Erfahrungen sind. Ja, Albert Einstein hat ja mal mit dem Lächeln auf dem Gesicht die Relativitätstheorie erklärt. Eine Minute auf einer heißen Herdplatte ist relativ lang und eine Minute mit einer schönen Frau ist relativ kurz. Ja, also es kommt darauf an, wie wir Dinge sehen oder wie, mit was wir die Zeit füllen, um sagen zu können, es ist relativ lang oder kurz. Und so ist es auch mit unseren Lebenssituationen. Wenn wir etwas empfinden, dann könnte man auch in die Gefahr kommen, dass unsere Wucht der Interpretation vielleicht uns in eine falsche Richtung lenkt und wir ein falsches Gottesbild bekommen. Deswegen ist es wichtig, auch so Bibelvers oder Bibeltexte mal in einem komplett durchzuschauen oder zumindest von oben drauf zu gucken und man bekommt eine andere Perspektive. Wenn ihr zum Beispiel nachher nach Hause gehen würdet und sagt, heute will ich mal das Buch Exodus, zweite Buch Mose lesen, ja, dann würdet ihr die ersten 15 Minuten lesen, wie das Volk leidet. Israel war eigentlich eine Familie, kommt nach Ägypten, weil es eine Hungersnot gab, wird dort versorgt und wird dort zu einem großen Volk. Der Pharao kriegt Schiss, die werden mir zu stark, da muss ich was tun, unterdrückt sie und sie leiden, dieses junge, kleine Volk Israel, und sie schreien zu Gott und Gott reagiert. Er kommt herunter und beruft einen Mann, der helfen soll. Nur das dauert nicht 5 Minuten, auch nicht 5 Tage, auch nicht 5 Monate, das dauert Jahre, bis es endlich mal richtig zur Sache geht. Dann ab Kapitel 6 tritt dann Mose auf, von Gott berufen, tolle Geschichte. Und dann kommt es zu einem Machtkampf zwischen Gott und den Göttern Ägyptens. Also das, was wir oft den Kindern als die Plagen Ägyptens erzählen oder so, kann man auch gut als die Machterweise Gottes, kann man auch so betiteln. Ja, nicht wenige gehen davon aus, dass jede Plage, jeder Machterweis zeigt, dass Gott stärker ist als ein Gott der Ägypter. Ja, das ist euch wichtig? Dann zeige ich euch, dass ich stärker bin. Und jedes dieser Plagen oder dieser Machterweise zeigt, Gott ist noch stärker. Also die Ausländer erfahren, Gott ist stark und mit dem legt man sich hinterher nicht an. Das passiert dann die nächsten Kapitel bis Kapitel 12. So, und dann kommt ein Abschnitt, den ich jetzt noch nicht nenne. Ich zeige euch aber mal das Resümee, das Gott zieht. Also am Ende dieses Abschnitts, also die Kapitel 13 bis 19, die erwähne ich jetzt gerade noch nicht, da kommen wir gleich zu. Aber am Ende dieser Kapitel steht ein ganz spannender Satz. Da spricht Gott, 2. Mose 19, Vers 4. Ich lese mal 3 vor. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, sagt dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Also, die Israeliten waren irgendwo, jetzt sind sie bei Gott. Ihr habt erlebt, dass ich stärker bin als die Ägypter, als die ägyptischen Götter, das habt ihr alles gesehen. Und der zweite Teil, ihr habt erlebt, was war das Bild? Dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Junge. Ist das nicht ein schönes Bild? Also ich stelle mir schön vor, so auf kräftigen Flügeln sitzt man da, guckt irgendwie runter und genießt das alles. So, jetzt ist klar, Gott ist kein Adler und hat die Leute auch nicht irgendwie dahin fliegen lassen. Weder mit dem Leichtbauflugzeug oder irgendwas. Das ist ein Bild. So, wenn man das Bild jetzt mal wegnimmt, Mensch, wenn Gott sein Volk trägt, von A nach B zu sich bringt, dann, wie stellt man sich das heute vor? Vielleicht mit einem roten Teppich oder so? Dann muss ja irgendwie alles easy peasy sein, so schön einfach. Das könnte man doch vermuten, wenn man diesen Satz hört, oder? Ja, kommst irgendwo hin, überall gehen die Schranken auf, läufst einfach durch, bis du dann endlich bei Gott bist, weil Gott will das ja so. Ich habe euch getragen wie ein Adler seine Junge. Ich habe euch wohlbehalten hierhin gebracht. Das ist das Bild, das Gott nutzt, um die Zeit zu beschreiben zwischen Kapitel 13 und Kapitel 19. So fragt man sich, Mensch, also für einen Adler Rückenflug ist das aber ziemlich lang, ne? Das muss ziemlich ausschweifend erzählt werden. Oder was passiert da? Ja, wir kriegen schon eine Ahnung, da ist ein bisschen was passiert. Und bevor ich jetzt eintauche in diese Geschichte, will ich euch gerade noch mal fragen, ob ihr wisst, was der Vers direkt nach der Taufe Jesu. Im Matthäusevangelium wird beschrieben, dass Jesus sich taufen lässt im Jordan. Und dann kommt ein Spruch von oben, vom Himmel. Ja, da sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Oh, cool. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ne, wäre ich aus dem Wasser gestiegen. So, habt ihr gehört? Lass uns mal an die Arbeit gehen. So, irgendwie, ne? Der direkt nächste Vers, Matthäus 4, Vers 1, steht, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er auf die Probe gestellt wurde. Warte mal, Gott, das habe ich mir anders vorgestellt. Kannst du das gerade nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Meine Identität ist geklärt, ich bin der Sohn Gottes und alles. Und dann Wüstenzeit. Für uns ist das interessant, weil wir für uns, Gott hat uns berufen mit Genesis 12, die Berufung von Abraham, das gleiche Muster. ihr sollt ein Segen sein und verlasst das Volk deiner Väter und ihr sollt ein Segen sein und alle, die dich segnen, werden gesegnet. Also ganz, ganz toll. Lest nicht zu weit weiter, weil dann wird es hässlich. Ich dachte schon immer, die Kapitel eingeteilt haben in der Bibel, hätten ein bisschen pietätvoller sein können und die Sachen, die danach kommen, in extra Kapitel stecken, sodass der Segensteil zusammen ist und der andere Teil ein bisschen später kommt. Weil dann kommt auch Hungersnot und dann Gefährdung und dann hat Abrahams Frau plötzlich Bettgeschichten mit dem Pharao und so. Oh, und denkst du, wo ist der Segensteil hier? Also Gott, das verstehe ich nicht mehr. Also das scheint in Gottes Perspektive zusammenzupassen. Deswegen lade ich uns ein, dass wir nach oben gehen und uns das von oben angucken. Gott hat eine größere Perspektive als das, was uns vielleicht so als erstes aufstößt, wenn wir drin sind. Jetzt haben wir natürlich auch den riesen Vorteil, dass wir die Geschichte als Ganzes hier haben und nicht mehr nur diese Einzelne. Also kein Vorwurf an die Israeliten, die hier Schlimmes erlebt haben und dementsprechend reagiert. Nach den Machterweisen durfte das Volk Israel dann aus Ägypten hinausziehen und rauswandern. Und kaum sind sie losgelaufen, sagt Gott zu Mose, ach übrigens, ändert mal euren Weg. Und da gibt es verschiedene Begründungen dafür, aber es geht nicht mehr den direkten Weg. Also es gibt so eine Umleitung, was mich unheimlich ärgert. Umleitung finde ich furchtbar. Ich habe das vor kurzem gespürt, ich musste zum Termin, habe ein Navi angehabt und das Navi hat mich von der Autobahn runtergeführt in so eine Zone 30 km/h, genau eine Ausfahrt lang und auf der nächsten Auffahrt wieder drauf. Oh, ich habe getobt wie ein Rosch. Also ich habe Gott, das war furchtbar, Umleitungen sind furchtbar, vor allen Dingen, wenn du sie nicht verstehst, ja. Das Volk ist rausgeführt und laufen jetzt anders. Das wird dem Pharao berichtet und der denkt, oh super, die haben sich verlaufen. Da komme ich auf eine gute Idee, die hole ich mir wieder, weil jetzt sind meine Arbeiter weg. Ich lese euch den Teil nochmal, 2. Mose 14, Vers 1. Der Herr sagte zu Mose, befiehl den Israeliten, dass sie vom direkten Weg abgehen und vor Pi-Hari-Jot ihr Lager aufschlagen zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal-Zephon. Also Gott mag auch mal Umwege, Umleitung. Fällt mir schwer. Der Pharao wird denken, sie haben sich verlaufen und sitzen in der Wüste fest. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und an seinem ganzen Heer durch einen vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann überspringe ich jetzt ein paar Verse und jetzt gucken wir aus der anderen Perspektive, Vers 10. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem ganzen Heer heranrückte, packte sie die Angst. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja ein interessantes Bild. Ne? Es packte sie die Angst, wenn jemand einen packt. Nicht der Pharao packt sie, sondern es packte sie die Angst. Guck mal, er hat zugegriffen. Wenn wir etwas packen, haben wir es voll im Griff. So, die Angst wird personalisiert. Die Angst hat die Möglichkeit, uns zu packen. Und auf einmal sind wir im Griff, im Schwitzkasten oder sonst was. So wie man einen Stift packt, der auf einen zugeflogen kommt. Die Angst packte sie. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe versprochen, oder andersrum, meine Frau hat mir das Versprechen abgerungen, keine Sachen aus der Familie so zu erzählen. Sonst müsste sie aufs Klo gehen vor Scham. Ich dachte, ich will, dass du dabei bleibst, also erzähle ich nichts von dir. Aber ich muss zugeben, dass mich immer wieder die Angst packt. Ich kenne das, nachts aufzuwachen und denke, irgendwie wird die Temperatur sinkt oder Schnappatmung oder so Panikattacken. Ich kenne das in der Nacht und denke, oh Gott, wo bist du? Und dann laufe ich raus und denke, erster Weg ist zum Kühlschrank. Und dann, nee, das ist auch nicht gut. Dann gehst du raus, was sollst du hier? Vielleicht kennt der ein oder andere. Wenn die Angst zupackt, weißt du nicht mehr wohin. Und denkst, Gott, was soll ich machen? Wir sind ja nun hier eine intelligente Gruppe, also die meisten jedenfalls von uns. Und ich dachte, wir könnten mal so eine Schwarmintelligenz nutzen, um zu sammeln, welche Wege nicht gut sind, wenn uns die Angst packt. Also was ist keine gute Reaktion, die vielleicht durchaus verständlich ist? Also gar kein Vorwurf für den, der das macht. Aber aus unserer Perspektive, was ist keine gute Reaktion, wenn uns die Angst packt? Habt ihr was? Kopf in den Sand stecken. Ja, Gott Vorwürfe machen, ja. Weglaufen, ja. Weglaufen. Wir haben seit einem Jahr einen Hund und wir hatten ja Hühner und die Mischung, die war nicht ganz so geschickt. Als die sich das erste Mal getroffen haben, war auf einmal ein Tier im Maul des anderen und dann bin ich dazwischen gegangen, habe dem Hund aufs Maul gehauen, das Huhn raus und dann ist es weggerannt, das blöde Vieh. Wo hätte es hinrennen müssen, um sicher zu sein? In meine Arme! Wäre alles gut gewesen. Stattdessen rennt es weg. Und der Hund sah natürlich seine Chance und ist hinterher. Also wegrennen ist eine schlechte Idee, ja, bei Angst.
Verdrängen.
Ja. Ersaufen, ja. Ersaufen. Ja. Hier zu ersaufen, ne? Drei Griffe, die ein Christ nicht machen sollte: in die Kasse, an die Flasche und unter den Rock. Eines anderen. Ja, das sind die Predigerratschläge. Genau das ist es. Ne? Also nicht ertränken, nicht an die Flasche. Genau. Und dann kommt es schnell, geht es zuvor. Also ihr merkt schon, hier ist ganz schön viel Wissen, ne, wie es nicht geht. Ja. Ich mache mal weiter. Aber das Bild, das finde ich so faszinierend. Die Angst packt einen und du kannst nichts mehr machen. Da bist du außer Kontrolle. Und das erstmal wahrzunehmen und sagen, okay Gott, so sind wir veranlagt, wir brauchen Hilfe. Gott sei Dank geht der Vers weiter, Vers 10. Da packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Wann hast du das letzte Mal geschrien? Also richtig um Hilfe geschrien. Ich meine jetzt nicht diesen jugendlichen Schrei aus dem Schlafzimmer. Mama, ich kann mein Bett nicht beziehen. Das meine ich nicht. Ist auch um Hilfe geschrien, aber das meine ich nicht. Ja? War das eine Situation aus deinem Leben, die du verarbeitet hast? Oder?
Nee. Das war irgendwie, wo ich angegriffen wurde oder sowas.
Ja. Ja. Aber auch nur im Traum. Ne? Also wir sind ja Gott sei Dank im Erdteil, wo das nicht allzu häufig vorkommt, dass wir wirklich um Hilfe schreien müssen im Moment. Also passiert mal mit einem Unfall oder so. Aber eigentlich nicht so häufig. Warum schreien Menschen um Hilfe? Warum schreien die Israeliten um Hilfe? Diese Angst. Wahrscheinlich so eine Diskrepanz zwischen ich erwarte, dass der Gott, der alle Götter Ägypten schlägt, jetzt hier doch auch was tun könnte, aber ich erlebe es nicht. Da kommt was an und ich stehe dem ohnmächtig gegenüber und kann nichts machen. Ah, da ist eine Macht, aber es passiert nichts. Hilfe. Gott, wieso greifst du nicht ein? Du könntest, aber es geht nicht. Und jetzt kommen wir auch zu so einem Thema Geduld. Ne? Also wir schreien ja auch, weil wir denken, es hätte schon längst passieren müssen. Also wenn die Israeliten wüssten, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt, vielleicht hätten sie sich sogar ihren Campingstuhl hingesetzt und mit einem Latte Macchiato da gesessen und kommt ruhig ran, Gott wird das schon machen. Aber so sind wir ja nicht. Wir erwarten ja Gottes Eingreifen viel schneller, als das wir es wirklich dann erleben. Und wenn wir wirklich das Vertrauen haben könnten oder hätten, dass Gott rechtzeitig eingreift, dann wäre das überhaupt kein Problem. 40 Bewerbungen, irgendwo hatten wir gerade wegen Jobsuche, ne? 40 Bewerbungen schreiben wäre überhaupt kein Problem, wenn wir wüssten, dass es bei der 41. funktioniert. Wäre überhaupt kein Thema. Ach, kein Problem, heute schreibe ich die ersten 10 und Mittwoch ist es dann soweit oder so. Wäre überhaupt kein Thema. Wenn ich wüsste, nach 3 Jahren, 4 Monaten, 3 Tagen und 2 Stunden auf Spanisch predigen zu können, wäre es überhaupt kein Problem. Müsste nur am Kalender gucken und abstreichen, wenn ich da bin. Aber wir wissen es nicht und das macht uns so, dass immer noch dieser Moment von, was ist, wenn Gott nicht eingreift? Oder wenn es nicht so geschieht, wie ich das will? Oder der Pharao darf durchkommen und die Hälfte von uns mitnehmen? Oder irgendwie sowas. Also dieser Faktor Ungewissheit, das ist das, was uns so Angst einjagt. Das ist das, was uns so... Und als Zusage oder als das, was dieser Angst und diesem Schreien entgegensteht, Das lese ich euch jetzt mal vor, von Mose, Kapitel 11, Vers 11. Zu Mose aber sagten sie, da kommt ja noch ein interessanter anderer Teil. Haha, zu Gott schreien sie um Hilfe, das ist ja schon mal gut, aber wenn jemand von der Angst gepackt ist, merkt man, dass sich auch das Zwischenmenschliche ein bisschen verändert. Ja, hört mal zu, wie sie mit Mose jetzt umgehen. Zu Mose sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir hier in der Wüste sterben? Vorwurf. Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir dir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, wir wollen lieber in Ägypten sterben? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Sie fordern, sie unterstellen falsche Motive, sehen die Vergangenheit mit der rosaroten Brille. Also Leute, die von Angst ergriffen sind, sind keine angenehmen Leute, oder? Also in dem Fall jedenfalls. Als ich das gelesen habe, war, oh Gott, wie oft bin ich unangenehm für andere Leute, wenn es nur um mich und meine Ängste geht. Oh, das tut mir leid. Und auf der anderen Seite ging es auch, wie gehe ich mit unangenehmen Leuten um? Könnte es sein, dass die vielleicht einfach nur Angst gepackt sind? So eine mitfühlende Perspektive. Andere Menschen barmherzig anzunehmen und sagen, hey, du gehst zwar ziemlich bescheiden gerade mit mir um, aber vielleicht hast du einfach nur Angst. Ein interessanter Perspektivenwechsel, oder? Also vielleicht sind die Arbeitskollegen oder Geschwister oder sonst gar nicht so schlimm, wenn sie nicht angstbepackt wären oder gepackt wären. Und jetzt kommt die Antwort in Vers 13. Mose antwortete ihnen, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Was für eine Perspektive, was für einen Titel bekommt Gott in dieser Ansage? Gott, unser Kämpfer. Wow! Nicht nur Gott, unser liebender Vater, der Schöpfer, der Erhalter, sondern hier ist ein richtig kräftiges Bild. Gott, unser Kämpfer. Gott, unser Kämpfer, er wird eingreifen. Noch fühlen sie das nicht. Da steht noch beschissene Situation, fühlen, richtig Angst und dann eine Zusage, das wird Gott tun. Das passt noch nicht zusammen im Erleben, aber steht im Raum. Gott, mein Kämpfer. Ist das übrigens ein Titel, den du für deine Gottesbeziehung benutzt? Gott, mein Kämpfer? Finde ich interessant, darüber mal nachzudenken. Ich werde das Gefühl nicht los, wenn ich diese Geschichte lese und übrigens auch die nächsten paar, dass Gott das bewusst herbeiführt, diese Herausforderung. So wie er Jesus nach diesem Tauferlebnis direkt in die Wüste führt, ist das nicht zufällig, was da passiert. Die Israeliten werden aus Ägypten herausgeführt von einer Herausforderung in die nächste. Und das ist Gott gewollt. Warum? Weil Gott sich als mächtig erweisen will in den verschiedenen Lebensherausforderungen, in den verschiedenen Dingen. Und von Kapitel 13 bis 19 gibt es in jedem Kapitel einen neuen Titel für Gott. Hier ist es Gott der Kämpfer. In den nächsten Kapiteln geht es um Hunger, Durst, lebensbedrohliche Krankheiten, Führung und so weiter. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Gott mein Versorger. Gott mein Arzt, Gott mein Feldzeichen. Könnt ihr selber mal lesen. In jedem Kapitel gibt es neue Perspektive auf Gott und auf die Gottesbeziehung. Ein richtig schöner Abschnitt für uns heute. Die wir denken, die Israeliten seien auf einem Adler da durchgeflogen. Angefühlt hat sich das ganz schön beschissen. Die sind da durchgelaufen und in jedem Kapitel lebensbedrohliche Angst. Und Gott hat zur rechten Zeit eingegriffen. Dieses Prinzip, dass wir die Hoffnung entgegenstellen und Gott wird für uns kämpfen, jetzt in diesem Fall. Oder die anderen könnt ihr ja selber mal übersetzen. Gott wird für uns kämpfen, auch wenn ich noch nicht das Ende sehe. Da muss man erstmal hinkommen, so ein Lied wie vorhin zu singen. Wir werden es auch gleich nochmal singen. Aber das ist ein Mutmacher, gerade in der Situation, wenn wir noch nicht da sind. Es gibt übrigens ganz viele neutestamentliche Verse, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles. Das möchte ich am liebsten streichen. Aber alle Dinge zum Guten dienen müssen. Gott hat kein Problem damit, wenn wir auch mal in Situationen kommen, wo wir vor Angst schreien. Oder vor Hunger. Oder vor Krankheitsnot oder was auch immer. Im Gegenteil, er hat sie sogar dadurch hineingeführt. Gott hat kein Problem damit. Aber die Perspektive, dass er eingreifen wird, die ist ihm wichtig. Die kommt auch in jedem Kapitel wieder. Und dazu möchte ich euch Mut machen, diese Perspektive einzunehmen, in die Luft zu gehen und von oben drauf zu gehen. Es fühlt sich jetzt bescheuert an und ich möchte am liebsten fliehen und ich mag das gar nicht. Und wo ist Gott in dieser Sache? Und immer wieder, okay, das Bild ist größer als das, was ich erlebe. Ich persönlich bin ja einer, der sehr emotional flexibel ist. Andere Leute, die haben irgendwie, das geht so, Hochzeitstag, Geburt des Kindes und so. Und bei mir ist das Vögel zwitschern, Kaffee ist kalt. Ja, so, also sehr, sehr flexibel. Und gerade für diese Menschen ist das sehr, sehr wichtig zu wissen, Gott ist da, egal wie ich mich jetzt gerade fühle. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich möchte abschließen, bevor wir gleich das Lied nochmal zusammen singen, mit dem Bild, mit dem ich angefangen habe. Gott erklärt seinem Volk, ich habe euch getragen, wie ein Adler seine Jungen. Da könnte man jetzt denken, das ist romantisch. Ich bin Gott dankbar, dass Mose dieses Bild ein paar Bücher später nochmal aufgreift. Im 5. Buch Mose 32, auch von Mose geschrieben, singt er ein Lied und da erklärt er dieses Bild nochmal. 5. Mose 32, Vers 11, ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest. Wo sind die Adlerneste? Ganz oben. Ein Adler scheucht die Jungen aus seinem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Jemand, der sich mit Vögeln auskennt, hat mir mal erklärt, der sitzt da und pickt die einzelnen Hölzchen raus und schmeißt sie weg. Ich kann mir vorstellen, wie die Adlerjungen daneben sind, sagen wir Mama, zu viel getrunken oder also irgendwie jetzt sind die Sicherungen durchgebrannt oder so, ne? Ein Adler scheucht seine Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen und wenn eins müde wird und fällt, breitet er seine Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Ist das nicht ein schönes Bild? Ist das bescheuert, vom Nest runterzufallen? Jo. Ist das bescheuert, in der Wüste zu sein und hinter sich den Pharao ankommen zu sehen? Jo. Ist das bescheuert, im Ausland zu sein und ein Kind zu haben, das sehr, sehr krank ist? Jo. Ist es bescheuert, wenn der Monat vor dem Geld zu Ende ist? Ehekrise, auf der Arbeit, ihr kennt das, ihr könnt das selber einsetzen. Ist das bescheuert? Jo. Hat Gott seine Hände vielleicht trotzdem im Spiel? Aber hallo, auf jeden Fall. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle zum Besten dienen. Und er wird uns auffangen und tragen wie ein Adler, obwohl wir jeden Schritt selber gehen müssen. Meine Schwestern und Brüder, haltet es als Grund zur Freude, zur reinen Freude, wenn ihr euer Glaube in vielerlei Weise geprüft wird. Jakobus Kapitel 1. Und ich habe euch ja noch nicht verraten, wie die Geschichte zu Ende geht. Wir haben es ja schon gesungen. Ich lese das noch und bete dann. Gott sprach: Nun strecke deine Hand über das Meer aus. Und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich. Es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer. Und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen her, mitten ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, sodass sie nur mit Mühe vorwärts kamen. Die Ägypter sagten: Der Herr steht auf der Seite Israels, er kämpft gegen uns, nur weg von hier. Nun sagte der Herr zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Mose streckte seine Hand aus und so strömte das Wasser bei Tagesanbruch zurück. Die Israeliten aber waren auf trockenem Grund mitten durchs Meer gegangen, während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit Furcht und Staunen und sie fassten festes Vertrauen zu ihm und zu Mose. Himmlischer Gott, manchmal stehen Zusagen und Versprechen gegen das, was wir erleben, und wir wollen darauf vertrauen, dass du unser Kämpfer bist. Ob wir das fühlen oder nicht, ob wir denken, die Zeitrechnung ist richtig oder nicht, du bist unser Kämpfer. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kämpft für mich und für dich. Geh in diese Woche mit dieser Perspektive. Vielleicht musst du auch mal in die Luft gehen und auch der Vogelperspektive zugucken und sagen: Ich sehe jetzt noch nicht das Ende, aber Gott wird es machen. Gott ist mein Kämpfer. Und ich werde am Ende getragen wie ein Adlerjunges, das die Kraft verloren hat, von einem Gott, der seine Leute zu sich bringt. Geh mit diesem Wissen und diesem Versprechen in die neue Woche. Amen.